Kontext. Bernauer Stadtgespräche. Der Podcast für Kunst und Kultur in Bernau. Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Kontext Bernauer Stadtgespräche, dem Podcast für Kunst und Kultur in Bernau. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Anja Gutenberger und ich bin die Leiterin des Bauhaus Besucherzentrums in Bernau. Ich war mal wieder unterwegs und habe eine brandneue Folge für euch aufgenommen. Dieses Mal war ich zu Gast bei Brenner Architekten in Berlin, die die Sanierung und Teilrekonstruktion der ehemaligen Bundesschule und der dazugehörigen Lehrerhäuser geplant und durchgeführt haben. Im ersten Teil meines Gespräches mit den Architekten Winfried Brenne und Franz Jaschke erfahrt ihr heute, wie sie zu Experten für die Sanierung von Bauten der Moderne wurden, wie ihr Eindruck war, als sie die Bundesschule zum ersten Mal betreten haben und welche verblüffenden Entdeckungen sie während der Sanierung machten. Mit unserer neuen Folge machen wir einen Zeitsprung in unserer Serie Bauhaus Denkmal Bundesschule und überspringen die Zeit zwischen 1960 und 1990 und steigen ein in die Zeit ab dem Jahr 2000. Verpasst nicht, euch auch den zweiten Teil meines Gespräches mit Brenner Architekten anzuhören, der in Kürze folgt. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf, hier zu Gast bei Brenner Architekten in der Rheinstraße 45 in Berlin. Wir starten normalerweise mit einer Vorstellungsrunde. Wer seid ihr? Was sind Brenner Architekten?
Also Sie sind jetzt in unserem Büro in der Rheinstraße 45, das ist ein altes Fabrikgebäude. Das gehört einer Berliner Holdinggesellschaft, Becker & Gries, und die hat dieses Gebäude in den 70er Jahren erworben im Moment. Und wir sind seit 1977 sind wir in diesem Gebäude schon, also schon sehr, sehr lange. Da war das Gebäude noch wirklich weit entfernt von dem Status, wie es heute ist. Aber für uns sozusagen auch einen Ort gefunden, der genau unserer Arbeitsweise entspricht. Ein Ort im Gebäude im Bestand mit einer qualitätvollen Architektur. Hier ist es eben halt die Architektur der Gründerzeit, ein Fabrikgebäude, die Görtschen Werke. Das war eine optische Fabrik, die hinterher zu Zeiss Icon in Jena gehörten. Ich sage, es war so ganz interessant, der Landesdenkmalpfleger in Baden-Württemberg, eben halt der Reinhard, hatte mir ein Buch geschenkt über Jena und über die Baukultur eben halt der optischen Werke. Und da drin war dann auch dieses Gebäude hier abgebildet. Deswegen ist es ganz spannend auch, weil das Gebäude einfach so ein Stück der typischen Baugeschichte hinter sich gebracht hatte. Auf dem Gebäude war früher hier oben ein großes Fernrohr mit einer großen Kuppel. Und diese Kuppel mit dem Fernrohr ist auf den Insulaner gewandert. Also der Insulaner, wo heute das Planetarium, also West, ist, ist eben mal hier als Ort hier oben gewesen. Deswegen merkt man einfach, hier verdichtet sich sehr viel, auch bei der Baugeschichte. Wir sind hier 1977 eingezogen, damals mit meinem ehemaligen Partner Helge Pitz, und haben sozusagen mit dieser Beginn hier auch uns relativ sehr schnell dann mit den Bauten der 20er Jahre beschäftigt, insbesondere mit der Siedlung Onkel Toms Hütte. Und daraus ist dann im Laufe der Zeit ein Spektrum geworden, was sich weiterentwickelte, die dann in dem Moment endete einmal in einer großen Ausstellung im Bauhausarchiv 1984 über die vier Berliner Siedlungen, die dann im Moment langsam bewusst wurden, nachdem die Wende war, ja, es ist doch ein Stück Stadtgeschichte, die von einer hohen Qualität ist, gilt eben weiter wahrzunehmen. Und der damalige Landeskonservator, der gerade nach Berlin kam, sah dieses Thema auch, und die Gesellschaften sahen auch, dass sie in ihrem Bestand, wie Karl Legien, als Teil der Siedlungsgeschichte der 20er Jahre mitgenommen hat, beziehungsweise die Wohnungsbaugenossenschaft 1892 mit Falkenberg sozusagen der erste Schritt in dieses moderne Bauen. Und da war für uns sozusagen ein Stück eben halt, dass wir eben gemerkt haben, welche Bedeutung und welche Qualitäten eben diese Siedlungen haben, weil eben sie waren einfach verloren gegangen. Sie waren nicht mehr im Bewusstsein der Erinnerung der Menschen. Die Menschen hatten einfach die Häuser für sich sozusagen genutzt, wunderbar, waren ja auch funktionsmäßig, stimmte, aber die Gestaltqualität war verloren gegangen, weil bautechnisch, man meinte, die Bauten der 20er Jahre. Das ist ein bautechnischer Sonderfall, ist ein Problemfall, mit denen müssen wir einfach immer wieder eine Anpassung vornehmen. Aber das ist gar nicht so. Und das haben wir ja auch dann hinter bei Bernau auch gemerkt. Und so sind wir eigentlich auf dieses Thema sehr deutlich geworden. Und das Landesdenkmalamt damals hatte eben halt in der Überlegung, dass die Qualität dieser Siedlung so hoch ist, dass es eben halt dann zum Welterbe eben erklärt worden ist. So sind wir einfach, Bauen im Bestand für uns sehr wichtig, und lernten eben Stück für Stück eben halt uns mit der Thematik auseinanderzusetzen und merkten auch dabei, dass in dem Bereich, gerade was es diese Architektur angeht, ist sehr sensibel umgegangen muss, weil eben ist es nicht so, als wenn ich ein Barockgebäude habe und da fällt es nicht auf, wenn eine Putte fehlt oder wenn irgendwie Akanthusblatt verloren gegangen ist, sondern hier ist jedes Detail, spricht eine eindeutige Sprache und das gilt es eben zu bewahren. Und das, was vielleicht nicht so bewusst war, dass die Farboberflächen eben der Gebäude ein Stück Architektursprache waren, die bisher, ach ja, die weiße Moderne, wie Farbe, gab es gar nicht. Also das war genau eben der Punkt, der uns auch selbst überraschte, wo wir uns mit Bruno Taut eben beschäftigt haben. Und darüber kam der Kontakt dann auch nach außen hin, dass wir eben halt dann auch den Sohn von Bruno Taut, der Heinrich Taut, kennengelernt haben, der in Lehnitz beim Norden von Berlin, kurz vor Oranienburg, gewohnt hatte und darüber viele Jahrzehnte Kontakt hatten. Also so ist die Bürogeschichte und dann eben damals eben halt auch schon sehr früh, muss man selbst mal im Pfandzimmer fragen.
83
ist er zu uns ins Büro gekommen und hat genau diesen ganzen Weg eben gemeinsam haben wir gehen können und einfach gemerkt, dass eben halt wirklich, auch wenn es noch nicht in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit war, aber wir merkten eben doch, welche Bedeutung das hat und welche Wirkung es wirklich verdeutlicht. Weil man merkt auch dann eben halt mit dem Welterbeantrag, dass auf einmal ein neues Interesse für diese ganze Architektur war. Und das war so interessant, wo wir damals 76, 77 begonnen haben, war die Restaurierung, die erste Sanierung des Bauhauses in Dessau auch. Und da ist man verblüfft drüber, dass es merkwürdige Parallelen sind, weil irgendwo fragt man sich, warum DDR hatte natürlich viele Vorbehalte eben halt gegen diese Art von Architektur gehabt. Im Westen war es einfach, man sah sie gar nicht, sie waren nicht mehr im Kopf. Die Moderne, was ist dann, die ist ja sowieso nicht qualitätvoll. Klar, die Nazi-Zeit hat das alles ein bisschen egalisiert. So ist es, erst braucht es eine Zeit, um eben halt dieses wahrzunehmen, um diese Erkenntnis zu haben. Und mit diesem Schritt merkten die Gesellschaften auch, ja, sie haben einen wunderbaren Bestand in ihrem eben gesamten Bereich eben der Wohnungsbau, den es gilt eben wahrzunehmen und auch für die Zukunft zu bewahren. Also so sind wir eigentlich neben den in vielen Bereichen einfach weiter im Baumbestand haben uns entwickeln können und sind dann eben Stück für Stück eben gemeinsam eben halt auch das Bauhaus in Dessau, Meisterhäuser, also eine Reihe von Gebäuden, die in den 20 Jahren, und in Berlin muss man sagen, wahrscheinlich 20, 30, 40 Siedlungen, die in der Art betreut und betrachtet worden sind, um sie wieder diese Sprache zu geben, die diese Gebäude einmal hatten dann. Und dann merkte man auch, dass es im positiven Sinne eine Nachhaltigkeitsthematik ist, die erst jetzt so langsam bewusst wird, dass die Denkmalpflege in dem Sinne ja sozusagen positiven Hintergrund hat, weil man eben halt auch nochmal klar gemacht hat, dass die Gebäudebestände, so wie sie sind, eben halt doch letztendlich auch eine hohe Qualität besitzen. Und wir haben in Berlin gegen vielen anderen Regionen in Deutschland den einen Vorteil, dass wir eben halt Gebäude hatten, die schon einfach von der Energiesituation her relativ gut ausgestattet waren. Wir haben relativ dicke Wände gehabt und eben halt Kastenfenster gehabt. Das ist in Magdeburg und in Dessau schon nicht mehr der Fall. Da merkt man schon, wie eben halt damals auch schon das Bewusstsein war, wie eben halt an der Stelle es nötig ist, entsprechend der regionalen eben Klimasituation zu bauen. Und da war Berlin eben halt schon ein bisschen frostiger als wie Magdeburg oder wie Dessau. Also und dadurch waren einfach die Gebäudebestände auch in hochwertigem Zustand. Und das ist genau der Punkt gewesen, dass die Denkmalpflege natürlich aus anderen Gesichtspunkten immer wieder gesagt hat, wir wollen eben halt die Kastenfenster erhalten, weil sie auch natürlich energetisch genau das erfüllen, welche Anforderungen bis jetzt beinahe gefordert werden von den Gebäuden. Klar sind neue Fenster in gewisser Weise qualitätvoller, aber letztendlich muss man sehen, dass sie eben halt, wenn man die rausnimmt und dann die notwendige graue Energie zum Einsatz neuer Fenster vernichten, der alte, ein enormer Faktor ist. Und deswegen ist dieses Nachhaltigkeit eben halt schon ein wichtiger Punkt dabei, sie denkmalpflegerisch zu bewerten und auch zu betrachten. Und dabei merkt man auch, dass es eben die Nachhaltigkeit nicht auf das rein Materielle besteht, sondern Schönheit ist auch nachhaltig. Schöne Gebäude liebt man, da geht man gerne rein. Und das ist, denke ich, auch das Thema, finde ich, in Bernau.
Vielleicht. Das ist eine schöne Überleitung. Eine meiner Fragen ist tatsächlich, können Sie sich noch daran erinnern oder könnt ihr euch beide daran erinnern, wie es da war, das erste Mal in die Bundesschule reinzugehen in Bernau, bevor die Sanierung überhaupt stattgefunden hat? Wie war der Eindruck? Denn also ich kann mich als Kind noch daran erinnern, dass es ganz anders aussah, dass es mit Wein bewachsen war, im Herbst immer wunderschön rot eigentlich war und sich im Prinzip diesen Erweiterungsbauten im roten Klinker recht gut angepasst hat. Aber ich kann mich an das Innere nur so erinnern, dass es viel, viel dunkler war als das, was heute ist. Wie war Ihr Eindruck?
Okay, also erstmal das Thema, dass wir auch vom, also vom Studium her oder von der Baugeschichte her das Gebäude erkannten. Und das Thema, wenn man da hinkommt, erstmal das überhaupt nicht wiedergefunden hat, weil die Schornsteine fehlten und diese Überbauung der eingeschossigen Eingangssituation. Und wenn man dann reinkam, tatsächlich, was du sagst, eher ein bisschen düster. Und dieser typische DDR-Geruch von diesem Reinigungsmittel, einfach der für uns aus West-Berlin einfach wirklich immer wieder ein besonderes Thema war. Und dann haben wir so langsam einfach auch gemeinsam irgendwie angefangen, diese Wurzeln zu suchen. Ne? Also was sozusagen, was wir später alles freigelegt haben, ist ja überhaupt gar nicht, zu Anfang noch gar nicht sichtbar gewesen. Es ist ja erst ganz viel beim Bauen erst sichtbar geworden. Und da ist ja ganz toll gewesen, dieses Buch vom Jonas Geist, das blaue Heft. Einfach dieses Vorher, Nachher, ne? Also dieses Ursprungsbild und das Aktuelle. Und auf die Art und Weise haben wir uns wirklich buchstäblich ganz, ganz langsam Schritt für Schritt dem Gebäude und dem Ursprung auch genähert.
Dasjenige, was Herr Joschke gerade eben berichtete, war ja auch ein Bereich, der einfach an der Stelle eben halt ja, sag ich, für uns sichtbar war. Wir suchten das eigentlich, das Gebäude, es war gar nicht da. Und diese Überformung, die sozusagen so umfänglich das ganze Gebäude verhüllte und versteckte. Und im Inneren war ja die Struktur, wie sie damals war, mit ihrer klaren Erschließungsachse, alles das war ja sozusagen verschwunden. Es gab sehr komplizierte Wege, die durch das Gebäude geführt haben. Plus eben, dass die Räume ganz anderen Funktionen hatten, als wie sie damals waren. Also die Eingriffe waren substanziell schon sehr stark und also uns ging es beiden so richtig im Moment, dran glauben konnte man nicht, wo man es gesehen hat, dass wir genau dieses wiederfinden dann an der Stelle. Und das ist so ein Punkt gewesen, wo man einfach auch dann in dem Moment miteinander mit dem Bauherren, und da muss man sagen, war es ein Glücksfall, dass der Bauherr wir hatten, die Handwerkskammer, dass sie sozusagen uns relativ, sage ich mal, freie Hand ließ. Also wir erklärten das der Handwerkskammer, aber sie war immer bereit, den nächsten Schritt zu tun mit uns gemeinsam. Es ist auch ungewöhnlich, solche Bauherren zu haben, die an der Stelle eben halt, und der Bauherr war ja jemand, der kam vom Bau, das war ein Zimmermannsmeister, mit dem hatten wir in Berlin auch Kontakt gehabt. Er hatte für uns sozusagen Umbaumaßnahmen vorne die Schwarze Villa geleitet, wo er die Dachkonstruktion erneuert hat. Also es gab auch da Berührungen. Aber eben, das war eben, glaube ich, für uns diese Parallelität neben dem Buch, auch erstmal sozusagen hineingehen in die Literatur, hineingehen in die Archive, das alles zu sammeln. Und das war noch am Anfang, war es relativ komplex, weil eben natürlich klar, man musste erstmal die Archive entdecken, wo findet man was dann? Und das wissen Sie selber, wie nach der Wende es war, weil das war ja irgendwie nicht geordnet. Es gab zwar ein Ordnungssystem in irgendeiner Art und Weise, aber man wusste nicht, wo es liegt dann an der Stelle. Und das war erstmal so ein Schritt dabei. Und dabei natürlich auch dann war die Perspektive immer wieder, die Nutzung war klar, aber in dem Moment war es ja eben halt der Weg dahin, wie finden wir eben halt den Rückbau, wie finden wir mit der Denkmalpflege einen Konsens, der die Dinge erfüllt, die heute an einem Gebäude gestellt werden. Also deswegen ist dieser Blick, den wir damals hatten, war erstmal wirklich sehr stark beherrscht, was Herr Joschke sagte, immer wieder dieses absolute Überformte, was uns im ersten Moment in keiner Weise so fremd war, weil auch der Verlust, man sah nur noch kleine Bereiche, die uns sozusagen ein Stück dieser Architektur widerspiegelten. Da, ne? Und das war für uns wirklich eine Komponente, die macht das natürlich auch, ich sag mal ganz einfach, spannend auch. Ne? Die war aufregend, dann, um eben den Weg zu gehen und zu sehen, man fängt an und merkt auf einmal und findet Stück für Stück. Und das ist natürlich etwas gewesen. Und da mussten alle lernen, nicht nur wir, sondern das Landesdenkmalamt und alle Beteiligten, die dazugehörten, dann haben wir berechnet.
Ich kann ja vielleicht mal den Spiegel dazu vorhalten. Ich kannte eben die Bundesschule nur als Gewerkschaftshochschule, wie sie überformt war. Und als ich nach der Sanierung irgendwann dann mal wieder hingekommen bin, habe ich mich nicht mehr zurechtgefunden. Also genau in dem gleichen, nur umgedreht sozusagen, weil natürlich die Wege wiederhergestellt waren. Und ich weiß es noch ziemlich genau, mit meiner Mutter da. Und ich bin ja dort auch aufgewachsen und,
genau.
Und habe dann davor gestanden und habe gedacht, mein Gott, und ich habe nicht mal gewusst, dass sich das darunter verbirgt. Und ich habe ja nun auch zum Bauhaus promoviert und kam dann dahin und konnte es gar nicht glauben, dass ich eigentlich irgendwie so nah daran aufgewachsen bin und was eigentlich auch Faszinierendes darunter gesteckt hat über diesen ganzen Verschalungen, die auch im Innenraum ja vorgenommen wurden, unter den ganzen Blümchentableten und PVC-Böden und so weiter, wie das eigentlich mal aussah und dass es dann wieder so erstrahlt ist im Prinzip auch. Ne?
Ich glaube, das war etwas, was eben in dem Bereich, es war ja nicht nur die eine Schicht, die wir hatten, sondern es war ja auch dann die zweite Schicht, die eben halt, zum Glück hat die NS-Zeit relativ wenig an dem Gebäude eben halt Veränderungen herbeigeführt. Aber die zweite Schicht war ja die von Waterstraat eben ergänzenden Bauten, die ja doch noch eine architektonische Qualität besaßen.
Ja.
Die wirklich einen hohen Anspruch hatten und der eben halt auch eine Chance gehabt hätte, mit dem Gebäude eben halt eine neue Architektur zu entwickeln, mit den Aufgaben, die sie dann übernehmen sollte. Mhm. Das war für uns natürlich auch ein Prozess, auch erstmal dieses ja, sag ich mal, herauszufiltern, weil eben halt die Schichten waren ja nicht so, dass sie so sich erkennen gaben. Man wusste nicht so, war das eben halt nachträglich überformt oder ist es denn von Waterstraat überformt worden? Und dann war es ja auch immer wieder, und das wissen wir auch selbst, es braucht auch einige Zeit, bis man erkannt hatte, ja, ja, da ist in der DDR ein Stück Architektur eben halt auch von hoher Qualität entstanden.
Nicht dass wir sind ja die Waterstraat-Bauten auch, stehen ja auch unter Denkmalschutz seit 1996 und sind ein eigenes Denkmal.
Genau.
Kommen wir nachher bestimmt nochmal beim Eingangsgebäude.
Nicht, dass das die Denkmalpflege dem nicht zollte, überhaupt kein Thema, klar, weil diejenigen kannten das Gebäude ja, sind ja dann groß geworden. Aber eben, man muss es eben nach anderen Seiten auch eben darlegen, dann warum das uns wichtig war. Und das war auch eine große, schwierige Schnittstelle bei unserer weiteren Planung dann im Bereich.
Ist die Bundesschule Ihnen irgendwie besonders ans Herz gewachsen, also anders als die anderen Bauten, die Sie saniert haben, so über die Jahrzehnte?
Es gibt auf jeden Fall so Lieblingsbauten oder Lieblingsprojekte und da gehört die Bundesschule auch dazu. Also auf jeden Fall, weil es einfach auch von dem, was letztendlich wir gemeinsam da wirklich auch rauskitzeln konnten, anders kann man es ja gar nicht sagen, was letztendlich entstanden ist, ist einfach toll und hat einen unglaublich hohen Identifikationsgrad für uns auch. Und es war ja auch dann das Thema, was auch das Tolle war, als wir 2008 den World Monument Fund Preis bekommen haben und in New York waren, wo wir auch mitgekriegt haben, dass genau das auch gewürdigt wurde, dass wir sozusagen das, was an qualitätvoller DDR-Architektur da war, auch so integriert haben, dass man auf der einen Seite den Meyer-Witwer wieder erkennt, auf der anderen Seite eben auch den Waterstraat bestehen lässt und das Ganze eben auch, was dort gewürdigt wurde, wir mit einem sehr geringen Budget ja auch hinbekommen haben. Was du gerade sagtest, mit der Handwerkskammer als Bauherr, das war ja auch so zwischendurch mal nicht so ganz einfach, weil die hatten ja ursprünglich vor, einen Neubau als Internat auf ihrem Gelände dort zu machen und da hätten sie mit Sicherheit weniger auch Aufwand oder auch mit Beteiligung reinstecken müssen. Ne? Aber sie haben wirklich letztendlich gut mitgespielt und insofern tatsächlich klar, das sind alles dann Sachen, wo es einem dann wirklich auch klar ans Herz wächst.
Dieses Thema, wenn Sie gerade sagen, was ins Herz gewachsen ist, das, was einen eben wirklich an der Stelle besonders berührte, war eben zum ersten Mal, weil das Bauhaus bisher immer so singulär eben als eine ästhetische Komponente gesehen wurde. Und das war eben halt für uns auch erstmal im Prozess und wo wir langsam begriffen dann, wie das Ganze zusammenhängt, doch eine ganz andere Art der Herangehensweise, um zu verstehen, wie die Funktionen waren. Also das war etwas, was wir hinterher dann formulierten, das ist eben gebaute Pädagogik. Und das war etwas, was, glaube ich, eben halt den Gebäuden vom Bauhaus, wenn man es sagt, ich war gerade, habe vor einer letzten Woche meine Führung wieder machen müssen, dann merkte man, die ästhetische steht im Vordergrund, ganz klar. Klar, die innere Funktion auch, aber die ästhetische Komponente hat eine ganz starke Kraft, die eben halt das Gebäude in seinem Detail bestimmte. Das ist zwar in Bernau auch, aber es stellt sich nicht so demonstrativ dar. Und das, glaube ich, ist etwas, was man merkt, das Gebäude ist sozusagen für eine Funktion gemacht worden, die eine dienende Funktion hatte, glaube ich. Und das war etwas, was uns so, ja, sag ich mal, faszinierte. Und eben mich oder uns als Architekten, die ein Auge, sag ich mal, versuchten, des Details, die Qualität, die da war, die von Hannes Meyer mit einer Akkuratesse konzipiert worden ist, die bei vielen Gebäuden auch in der Art waren, aber nicht so wie hier, dass sie sozusagen etwas besaßen im Sinne, wie wir heute sagen, Nachhaltigkeit. Also dass eben halt die Architektursprache sich über die Materialität ausdrückte und über das Detail dann. Und da steckte etwas drin und das hatte uns berührt und insbesondere während des Bauens war es bei mir auch eine große Überraschung, wenn wir eben halt so auf Entdeckungsreise gingen und fanden dieses und jenes. Das, und da entsinne ich mich noch sehr gut, wo es darum geht eben, wir müssen alles neu machen, weil das ist da alles total kaputt aus. Und wir, die Aufgabe war im Moment, ein neues Dach aufzubringen. Und das Dach war eben halt an der Stelle eben doch ein Stück wie ein Hut, der man zwar eine Krempe hat, aber normalerweise ist die Krempe gar nicht von Bedeutung. Nur eben halt die Gebäude waren mit ihrer Feingliedrigkeit und da war die Krempe schon ein wichtiges Detail. Und bei dem Gebäude hat es sich gezeigt, wo ich dann eben die Arbeiten begann. Die Leute standen, die Dachdecker oben und rissen eben die alte Pappe runter. Und dabei war es im Sommer. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie der Geruch war von dem darunterliegenden Teer, der weich war. Die Leute mussten beinahe Gasmaske tragen. Und sie hatten ein Stück eben halt rausgetrennt von der Dachkante, eben halt von der Verwahrung, um eben eine Konstruktion anzubringen, weil eben halt das Mauerwerk, was dort eben halt hatte Schäden gehabt und musste gesichert werden. Und dabei sah man auf einmal, dass diese eben die Dacheinfassung eben halt Kupfer war, mit einer wunderbaren Detailkonstruktion, die ungeheuerlich stabil war. Und da war bei mir gleich klar, also da muss sofort gestoppt werden, kein Abriss, muss alles erhalten bleiben. Und das waren sozusagen die Dinge, die uns beim Haus oft begleitet haben. Da wir merkten eben, dass eben Hannes Meyer gegenüber vielen anderen, und er war ja Schweizer, und die Schweizer haben wirklich eine große Kompetenz für qualitätvolle Baumaßnahmen, das sieht man auch heute immer noch, dass in dem Bereich eben halt diese Blechverwahrung und die Einfassung eben halt so stabil war, dass sie ohne Probleme eben halt die nächsten 50 Jahre bestehen würde. Aber da sie von dem Teer, der jedes Jahr aufgebracht worden ist, total eben halt überzogen war und ein ganz unsauberes Gesamtbild gab, klar, war man im ersten Moment, man riss es ab. Und wir haben es dann das getan, dass wir gesagt haben, okay, wir warten bis zum Winter ab, da kann man das abstoßen und die Blechverwahrung, die an den Wänden hochführt, um eben halt dann einzulassen in eine Fuge, um eben halt, wenn Schnee liegt, eben halt, dass den Schnee nicht an das Mauerwerk rankommen zu lassen, war dann mit einer Kappleiste versehen und diese Kappleiste oben war mit Blei ausgestemmt. Und das ist natürlich eine handwerkliche, die man eher im Mittelalter wählte, man bei der Bauhütte, aber nicht beim Gebäude, obwohl Bauhaus und Bauhütte wunderbar zusammenpasst. Und das, aber das ist sozusagen, da muss es klar gehen. Wir haben unsere ganze Art der Planung umgestellt und haben gesagt, das muss erhalten bleiben. Und das zeigt es auf einmal, wie auf einmal diese Hutkrempe eben halt dem Haus eben ein Stück Patina mitgibt, die eigentlich sonst schnell weg gewesen wäre dann. Und das sind so Feinheiten, die gerade bei dem Gebäude von entscheidend war. Was kann die Zeit, die dem Gebäude gegeben hat, also sprich durch die Nutzung, durch den Gebrauch des Gebäudes, und dass es eben halt lesbar bleibt in dem Bereich. Und das waren für uns natürlich ganz entscheidende Dinge, die eben halt uns dann faszinierten und die uns auch dann, sage ich mal, im Prozess vorsichtiger werden ließen, bestimmte Dinge anzufassen, weil wir merkten, wie gehen wir damit um? Wie wollen wir versuchen, diese Probleme zu lösen? Und ich glaube, das ging durchs ganze Gebäude hindurch. Und manchmal war es auch so, wo wir ganz gerne manches etwas, sage ich mal, angepasster hätten, im Sinne eben von Bildhaftigkeit, die so ein bisschen eine feinere Sprache des Gebrauchs nicht im Vordergrund stand. Aber jetzt im Nachhinein würde ich sagen, da fehlten uns manchmal auch die Mittel, um das so zu machen. Und im Nachhinein würde ich sagen, war nicht so verkehrt gut, dass man das an der Stelle so begrenzen mussten, diese Eingriffe in die Bausubstanz, die eben den Zeitgeist und den Gebrauchssituation zeigen, weil das waren ja nicht Dinge, die irgendwo sozusagen in der Nutzbarkeit, in der Verlustigkeit, das war eine optische Beeinträchtigung, aber das war vollkommen unbedingt. Und nichts Schöneres ist, wenn man eben halt eine Kirche betritt mit ausgetriffenen Stufen und mit schönen, glatten Türgriffen, findet man wunderbar. Das ist so ein bisschen gelebte und gefühlte Zeitgeschichte. Und das ist so ein bisschen bei dem Gebäude auch dann gewesen.
Wie lange haben Sie überhaupt gebraucht, um diese ganzen Vorrecherchen vorzunehmen, die Archive zu durchwühlen, die Planung vorzunehmen, bevor überhaupt diese Freischälphase, möchte ich es jetzt mal nennen, bevor es überhaupt an der Zeit war, alles freizuschälen und wieder historische Materie zu suchen sozusagen?
Ich denke schon, dass das 3 Jahre waren, die wir gebraucht haben. Ja. Weil wir haben ja tatsächlich auch hier auch alles rausgesucht und auch wirklich durchsortiert gehabt, bis hin zu Rechnungen damals in der Bauzeit und so weiter, weil das natürlich auch vieles preisgibt im Detail, was dann letztendlich auch wirklich verbaut wurde. und das Ganze zu archivieren und dann auch auszuwerten, dass man einfach auch daraus ein Bild gewinnt, um das dann überhaupt in der Planung auch richtig angehen zu können. Also ich glaube, es waren schon 3 Jahre, die
ja, wir da gebraucht haben. Also es ging eigentlich fast bis zum Schluss, dass dieses eben Eruieren und Erfinden wirklich an der Stelle immer durchgängig war. Weil es ist ein Prozess gewesen, der Stück für Stück sozusagen versuchte eben die Zeitgeschichte eben halt zu finden in den Archiven und das Lernprozess. Und dann muss man auch sagen, nicht alles lag ja so perfekt, wie man es heute eben wirklich umsetzen kann. Es waren mehr händische Arbeiten noch dann, die sozusagen das waren. Sondern man musste in die Archive gehen. Heute hat man schon eine ganz andere Art im Moment, wie eben solche Dinge eben halt aufbereitet sind, dass man schon zum Teil im Internet eine Tiefe findet, wo man vor Jahren noch gar nicht dran denken konnte, so etwas in der Art so schnell eben sich aneignen zu können. Und das war wirklich ein wichtiger Lernprozess dabei. Und es war ja nicht nur dabei, und das war ja dasjenige, was eben halt beides war, es war das Bauliche, aber es war ja hier auch die Idee, die dahinter steckte, die eben, glaube ich, uns wichtig war, auch sie zu verstehen, weil nicht, dass wir schon damals im Kopf hatten, dass das ganze Thema sich irgendwie mal in eine andere Dimension noch entwickeln könnte, sondern es ging uns darum, erstmal zu verstehen, was Hannes Meyer wollte bei dem Gebäude in dem Bereich. Das war ja auch da, er hatte so eine bestimmte Art gehabt und man merkte auch, in welchen Konflikten er war. Und Ariel Sharon, der auch dazu gehörte, und wir sind in Tel Aviv tätig, und Ariel Sharon ist ja jemand gewesen, der doch eine enorme Ausstrahlung gehabt hat und die eben, wir haben zwar im Moment keine direkten Nachweise gefunden, wo er gezeichnet hat, aber es war für uns auch wichtig, diese Breite, die da war, eben halt zu entdecken und sozusagen zu erfahren.
Er hat zumindest die baupolizeilichen Abnahmepläne unterschrieben. Ja, ja. Also, die gibt es im Archiv in Bernau, nämlich tatsächlich im Stadtarchiv, die Originalen. Mhm. Das ist der einzige Nachweis, den wir so im Verein wirklich auch so
gefunden haben. Ja, aber Sie merken ja selber noch, dass Sie heute noch, wenn man konstant, das ist so. Ja. Und das ist ja bei uns, ist das zwar, wir haben dafür auch ein Honorar bekommen, aber zu dem Aufwand, den wir da hatten, ist das immer wieder, wieso das Besuchen, wieso ist das Aufwand? Ja, wissen Sie ja selber. Ja. Als Historiker ist es immer schwer, solche Aufgaben, die eben halt dann nötig sind, sozusagen ja umzusetzen und zu verdeutlichen, welcher materielle Aufwand dafür nötig ist, das zu leisten dann im Bereich dann.
Dürfen wir denn über Geld sprechen? Weil natürlich kommen auch immer wieder Fragen von BesucherInnen. Wie viel hat eigentlich diese ganze Sanierung und Rekonstruktion, Teilrekonstruktion der Bundesschule gekostet? Das ist natürlich ein immens großes Gebäude und auch die Lehrerhäuser zählen ja dazu, inklusive das Trafohäuschen auch noch. Alle das wurde saniert zwischen 2002 und 2014.
Ja, die Lehrerhäuser und Trafohäuschen war ja später.
Später, genau.
Die waren dann bis 2014. War als extra Baumaßnahme dann mit dem BRB, während die Bundesschule, die Bundesschule ja mit der Handwerkskammer.
Genau. Okay.
Also was grundsätzlich anderes. Und das hattest du in erster Linie gemacht, ja vorher schon das Lehrerhaus, wo jetzt der Verein drin ist. Da ist ja schon auch mal ein bisschen geübt worden, ne, mit den Stahlfenstern. Und da ist ja sozusagen auch ein kleiner Vorlauf gewesen, der natürlich auch wichtig war für das Thema Bundesschule dann. Gut, die Bundesschule selber, das hat ja auch immer groß am Bauschild gestanden, das waren 8,2 Millionen. Und das Verrückte dabei, auch mit dem Bauschild, wenn man das Bauschild sieht oder gesehen hat, wir hatten ja 7 verschiedene Fördermittelgeber. Und also der größte Fördermittelgeber war die EFRE. Waren ja EFRE-Mittel und wenn man mit den europäischen Mitteln baut, dann gibt es also alle möglichen Vorgaben bis dahin, dass das Bauschild entsprechend, also dass die auf dem Bauschild entsprechend präsent sein müssen und so weiter. Und da waren aber auch alle aufgeführt und ja, das war eben ganz wichtig, auch diese ganzen Fördermittel und die dann auch zu bewerkstelligen, nicht nur abzurechnen, sondern auch im Vorhinein die Planung darauf auszurichten, dass alle sozusagen dann auch ihren Haken drunter machen, bevor man anfängt zu bauen. Das ist ja auch nochmal eine wichtige Geschichte, dass die Kosten passen. Ne?
Dann sind wir bei der Freischälphase sozusagen. Was musste alles freigeschält werden?
Naja,
was musste alles abgebaut werden, erstmal, um wieder zu gucken, was drunter sich verbirgt?
Also klar, einmal war es natürlich im Moment im äußeren Bereich, war es eben gerade der Kopfbaum, der eben halt die stärkste Überformung hatte, die an der Stelle eben halt das Gebäude sozusagen erstmal versteckte. Und da war ja die Balance zu finden, so viel wegzunehmen, dass man ein Stück Zeitgeschichte wiedergewinnt, aber andererseits genauso viel Zeitgeschichte erhält der DDR, die eben halt die unterschiedlichen Nutzungsphasen auch dokumentieren sollten, wo Waterstraat die Aufstockung gemacht hatte. Und diese Schnittstelle war wirklich sehr kompliziert und dazu haben wir viele planerische Abstimmungen gemacht, um zu sehen, wie viel müssen wir wegnehmen, weil nämlich bei der Aula war ja früher im ersten Obergeschoss eben halt
der Lehrerclub.
Wo eben halt die Dozenten eben halt ihren Mittagstisch hatten. Also war eine Treppe eingefügt, die eben halt in die Aula oben in die Decke war eingezogen. Und dazu war eben dementsprechend auch zugleich eben die große Front, war eben halb überdeckt eben halt durch den Anbau. Und diese große Front beinhaltete eigentlich eben ein Fenster, was die Aula belichtete. Und genau diese Balance galt es sozusagen zu finden, wie viel können wir wegnehmen, ohne eben den Baukörper vorne eben halt nicht wie eine Tapete aussehen zu lassen. Und das war so ein bisschen dieses Spiel, in dem man geht dabei und die eben an der Stelle auch wichtig war, die Einfachheit, die diese Baukörper damals hatten, auch nicht sozusagen in der Art, in dem Moment man meint, bautechnisch das nach heutigen Gesichtspunkten umsetzen zu wollen, dann hätte man den Baukörper gleich verändert, so wie es am Anbau zu sehen ist. Es waren ja wirklich mit Mitteln gebaut worden, die sehr sparsam waren. Es stand ja auch keine großen materielle eben halt Ressourcen zur Verfügung zu DDR-Zeiten. Und das war für uns auch wichtig dabei, dieses dem Gebäude eben zu bewahren dabei. Keine Blechkanten hatte und lauter solche Sachen. Das war das eine, aber glaube ich, das war eben halt dasjenige, wo wir eben merkten, und den Bruch eben halt das Herzstück dieses Gebäudes war eben die Mensa und die Aula. Das war ja sozusagen der Kommunikationsort plus dieser großen Erschließungsachse, die erstaunlicherweise die DDR
überlebt hat.
Ja, einerseits, aber andererseits trotzdem so geschickt eben eliminiert hat, als ob sie das gar nicht wahrhaben wollte. Sie wollte nicht vielleicht die Menschen zu der Berührung kommen lassen. Ich weiß es nicht. Und diese Schnittstelle, die war dann eben halt für uns, weil wir dort im Moment eine Fülle von Dingen eben halt konzipieren und entwickeln mussten, ob sie Oberflächen waren. Und das Besondere waren die Glasbausteine, die bei dem Baukörper dann eine wichtige Rolle spielten. Nicht die, aber trotzdem eine sehr entscheidende Rolle, dass eben halt diese große Transparenz eben, die eben diese Aula beziehungsweise die eben die Mensa haben sollte. Genau das war ja so ein wichtiger Punkt, dass eben das Licht allseitig eben dem Raum eben bestimmte. Und dann, wenn man weiter durchs Gebäude ging, war eben halt dann die Schülerunterkünfte. Das war ja sozusagen heruntergebrochen, eben halt irgendwie ein Gebäudeteil, der irgendwo standardisiert, der eher nach Kaserne erinnerte. Ganz banal, ganz heruntergebrochen, alles tapeziert, also es war gar nicht da. Die Eingriffe waren nicht so groß, aber trotzdem hatten die enorme Wirkung gehabt auf einen dann. Dass in den Räumen Enge erschienen, die einen ganz unsympathisch waren im Moment dabei. Und die Aula hatte ja auch das erfahren, einerseits, und dann eben halt oben, eben halt, wo eben die Seminarräume waren, die hatten ja sehr umfängliche Einbauten, weil man eben halt dann durch Kabinen Dolmetscher benötigte, die alle das Äußere bestimmten. Und dann war ja nebenan eben halt das ehemalige Heizwerk, was ja umgebaut worden ist, eben halt zu einer
Hörsaalgebäude, ne, war das dann?
Genau, in den 80er Jahren.
Genau, Seminargebäude, genau. Und das war genau der Punkt, wo eben die Handwerkskammer und das, was der Jaschke sagte, eben die Handwerkskammer erhalten wollte. Die wollte die auf keinen Fall abreißen, ne? Weil sie sagte, damit haben wir doch Möglichkeiten, eben halt ein anderes Flächenpotenzial zu gewinnen und das ist doch nur positiv. Das war wirklich eine Diskussion, die glücklicherweise, ohne dass sie zu emotional wurde, konnte das wirklich entwickelt werden.
Und also das letztendlich über die Kosten, weil wir einfach auch darstellen konnten, dass der Sanierungsaufwand doch sehr erheblich geworden wäre. Und das andere war eben auch Professor Karg, mit dem wir ja unglaublich viel Unterstützung hatten, sowohl was das anging, als auch diese Außenanlagen. Also der war ein wichtiger Faktor auch für uns als Unterstützung, wenn es darum ging, eben auch wirklich das Denkmal zu bewerten und nicht einfach nur die aktuelle Nutzung.
Weil genau dieses ehemalige Heizwerk und dann im Moment eben halt Veranstaltungsgebäude schloss ja sozusagen die Landschaft aus dem Gebäude. Und das war ja eines der entscheidendsten Bezüge. Die landschaftbezogene Bauen war das. Das hat ja Meyer an der Stelle versucht, eben halt dem Gebäude mitzugeben. Und das schloss das einfach aus. Und dieser Riegel, der da am Kopf gestellt worden, war natürlich genau so dominant, weil er auch auf der Höhe eben auch von der Aula war. Und das war dasjenige, wo wir eben meinen, das ist weder der Nutzung hilfreich noch, und das, was ich ja schon gesagt habe, kostengerecht. Und wir hätten es auch gar nicht sinnhaft einfügen können, weil es wäre immer ein Problem gewesen. Also das waren so Bereiche dabei, und die eben dann dazu führten, beim Entdecken dann dadurch, dass es eben neben den Glasbausteinen das gleich war, das eben halt dasjenige, was uns vielleicht am größten und am meisten überrascht hatte, wo wir am Anfang, Meier war für uns eher materialsprachlich, der Ziegel, der Beton, weiß, auf die Idee, dass da unter dem Weiß noch was anderes sein könnte, unter der Tapete, war uns gar nicht so bewusst. Wir ahnten was, aber wir wussten es nicht. Und wir hatten damals ja einen Restaurator im Büro gehabt, den Stefan Butschereit, der bei der DEFA damals eine Zeit lang immer gearbeitet hatte, also jemand, der auch künstlerischen Impetus hatte, solche Dinge zu erspüren, wo wir dann im Moment eben halt die Räume, wo wir angegangen sind, gemerkt haben, Tapeten und gesucht haben, und merkten wir, dass jedes Haus seine eigene Farbigkeit hatte und jedes Geschoss auch wieder in sich ein eigenes Bild darstellte. Und dann gab es in Literatur, das haben wir dann gefunden, dass die Wände mit Salupra-Tapeten eben beklebt waren. Und die Salupra-Tapete hatte wieder, und da merkt man, wie Meier eben halt in einer ganz anderen Dimension, die es aus hygienischen Gründen gemacht hat, um sie abwaschen zu können, um sie eben halt gegen Belastung eben belastbarer zu machen. Und da merkte man, okay, jetzt haben wir eine Tapete, mein Gott, wie finden wir denn wirklich die Farbe, wo, wenn die alles runtergenommen ist? Und da waren eben doch kleine Dinge, die einen überraschten, wie doch wirklich, wenn man überlegen könnte, einfach mal zu überlegen, wenn man Tapete hat, die einfarbig ist und man fügt sie zusammen, kann man sie nie so perfekt kleben, dass da nicht Stöße mal sind, wo was hindurchblitzt. Und genau diese Stöße wurden dann immer retuschiert. Und dann haben wir gesagt, okay, alle 60 Zentimeter eine Bahn, entlang geguckt, und da haben wir eben halt stückweise gesucht, um eben die Farbe für diese Wände zu finden. So ist 60-70% der Farbgebung über diese Art identifiziert worden.
Und es gibt tatsächlich auch ein paar ganz kleine Salubra-Reste hinter der Fußleiste oder was ich weiß, also das sozusagen zur Ergänzung. Aber das
war,
das hört sich nach Detektivarbeit an.
Ja, ja. Und ich bin dann extra, die Tapetenfirma gab es ja noch, am Bodensitz hier, bin ich dahin gefahren. Ich weiß noch, es war ein Sommer mit solch einer unerträglichen Hitze. Dann komme ich da eben halt an, ich habe den Namen vergessen, bei Salubra, habe mich angemeldet, der Pförtner, ja, ja, wunderbar. Und da sagt er mir, ja, aber gerade ist ein Lastwagen eben halt, also das gesamte Archiv ist nach Frankreich gebracht worden. Also es war dann doch eine große Enttäuschung, aber so war es leider im Moment. Also wir sind auch hinterher nicht mehr wieder rangekommen, weil irgendwo rutscht einen die Zeit dann so weg. Aber und das sind so Dinge, wo man merkt im Moment, man braucht eben halt auch wirklich eine sehr, sag ich mal, eine Intention und auch einen Blick im Moment, und auch die Neugierde muss bleiben, dass man solche Dinge im Moment eben halt dann auch wirklich weiterhin, und das Glück uns eben in der Art da war, dass eben halt der Butschereit dann eben diese Aufgabe mit ungarischem Engagement übernommen hatte dann im Bereich. Also das waren so eine Reihe von Dinge, die eben halt doch, glaube ich, für die Gestaltung von ganz entscheidender Bedeutung waren, und man weiß, wie er mit Mucher auch im guten Kontakt miteinander war, und da versteht man auch, dass das eben halt dann der Apfel dann doch nicht so weit vom Baum fiel, also dass dann doch Berührungen waren, die da wäre nochmal, ich glaube, nochmal ein interessantes Thema, das nochmal zu tiefer zu erforschen, mehr Blick auf die Dinge zu haben, und ich denke schon, dass es doch noch bestimmte Belege gibt, wo man dann vielleicht noch ein bisschen in der Art noch irgendwie mehr Wissen ansammeln könnte, um zu verstehen, wie Meier eben halt diese Farbe für seine Gebäude eben gesehen hat. Weil er hat das ja versucht, immer mit dem pädagogischen Thema Pestalozzi, mit den 10 Menschen in der Gruppe, auf der Etage, am Tisch. Die Farbigkeit ist ja eines der nachdrücklichsten, empfindsamsten Architekturelemente, die es gibt, die am emotionalsten nehmen.
Auf jeden Fall. Also es ist immer auch wieder ein großer Faktor, der mich persönlich wirklich begeistert, weil es hingen ja original auch solche Art Laternen, die diese Farbigkeiten angezeigt haben in den Gängen, sodass man sozusagen schon vom Foyer aus gesehen hat, wo welche wo welcher Eingang war, wo welcher Aufgang war. Und ich habe einen Erinnerungsbericht gefunden von einem ADGBler, der dort für 2 Wochen auf Lehrgang war, der geschrieben hat, man hat also vom ADGB vorab einen Brief bekommen, und dieser Brief hatte die Farbe von dem Internatshaus, in dem man untergebracht war.
Toll. Also das, genau, das sind so
weit gedacht. Ja. Ne? Die mussten sich gar nicht Gedanken machen, sondern die kamen an, haben im Foyer gestanden und wussten sofort, da muss ich hin. Ja. Und zwar allein also an der Farbgebung.
Sie waren sozusagen beinahe schon zu Hause. Ja. Also muss, das ist natürlich wahnsinnig emotional. Nicht so, toll, finde ich sehr schön. Habe ich.
Kleine Anekdote,
aber genau über diese Art merkt man, wenn man durch diese Ergänzung sozusagen der Verdichtung kriegt man eben halt an der Stelle, warum bestimmte Konzepte jetzt so gewählt worden sind.
Ja. Und es hatte ja auch einen Sinn, weil die Leute ja einfach nur 2 bis 4 Wochen da waren und sich auch nicht kannten und sich möglichst schnell wohlfühlen, willkommen fühlen sollten, ankommen sollten, um sich dem Wesentlichen zu widmen, nämlich dem Lernen und dem in der Natur und in der Landschaft zu sein.
Es war ja was vollkommen Neues. Ist diese Art von, sage ich mal, Weiterbildung von erwachsenen Menschen, die noch nie eben in der Art sozusagen in Berührung gekommen, die ihnen sozusagen ein Stück neues Sozialverhalten mit auf den Weg gegeben sollten und auch damit eben entwickelt werden sollten. Und klar, das sind solche Komponenten, die ganz unwahrscheinlich erscheinen, aber trotzdem wahnsinnig wichtig sind, um nicht abgelenkt zu werden. Ich muss in meinen Raum suchen oder ich muss das machen. Also,
Himmels Willen, wie finde ich meinen Raum?
Ja, so, ne? Genau.
Ich meine, das kennt man ja nur auch, wenn man irgendwo neu hinkommt, egal in welcher Altersklasse
aber
man
eben
ist.
Eben halt auch sehr sensibel, nicht eben das dicke, große Kreuz gemacht, sondern da gibt es den blauen Streifen.
Oder die Pfeile auf dem Boden oder so.
Genau, den kleinen Streifen dann eben das Glas rot oder gelb oder blau.
Also egal, wo man herkam, denn vom Innenhof aus waren ja auch immer die Zugänge zu den Internatshäusern auch.
Ja, das ist auch schön zu hören. Das ist wunderbar. Das ist eine sehr schöne Bereicherung eben an der Stelle.
Das war ja auch ein Thema, als wir, was du auch vorhin sagtest, man hätte noch vieles mehr auch machen können oder machen wollen. Es ging ja auch darum, stellt man diese Ampeln wieder her, dass man alles so Sachen, die sozusagen nice to have und einfach im Budget auch nicht drin waren und so nach dem Motto, kann man immer noch nachrüsten. Aber das passiert dann halt doch nicht. Ne?
Nee, wenn man fertig ist mit Bauen, ist man fertig.
Ich meine, wir mussten ja eben schon dabei, eben neben dem Bewahren, mussten wir schon ein bisschen Perspektive schauen, inwieweit müssen die Gebäude den heutigen Anforderungen gerecht werden. Also wie eben halt die Mensa eben die B- und Entlüftung erfahren musste. Wo bringt man die hin? Wie geht man dann um? Und das Überraschende war für uns ja auch der Moment, wo wir uns dann eben halt mit der Stahlbetonkonstruktion beschäftigt haben, die glücklicherweise eben geschützt war, weil sie eingehaust war. Das war natürlich eine wunderbare Komponente dann dabei, aber die trotzdem Schäden aufwies. Und wo man einfach sich rantasten musste, wie kann man eben halt das bewahren und wie kann man damit umgehen. Und die Handwerker natürlich erstmal das Übliche machen, okay, entweder saniert man das und dann macht man einen neuen Anstrich drüber, damit das eben halt möglichst gleich und homogen aussieht. Wo wir eben halt auch sehen mussten, okay, wir tasten uns schrittweise voran, wo man auch selber sagen musste und hinterher die Kelle selbst in die Hand genommen hat, wir würden das gerne so und so machen. Und da haben wir gemerkt, nein, wir brauchen nicht nochmal einen lasierenden Anstrich, sondern wir wollen eben das Stück eben halt Zeitgeschichte mit der Oberfläche so bewahren, weil einfach die Veränderungen so minimal sind, dass sie ein Stück sozusagen Lebensgeschichte fast förmlich sichtbarer machen. Also sind kleine Schäden drin, aber die sind so unbedeutend, die eher eine Belebung der Fläche erzeugen dann. Und das ist so ein Punkt, wo man eben halt auch ja sehen muss, wie greift man ein. Und das war ja das auchjenige, was eben halt dann bei dem Bereich eben der Glasbausteine war. Wie kommen wir zu den Steinen wieder hin? Und das war ja wirklich ein besonderes eben halt Unterfangen, wo wir gemerkt haben, da verlangt es viel Engagement. Und
also die Geschichte möchte ich jetzt hören.
Stopp! Diese Geschichte hört ihr heute nicht mehr. Na, seid ihr schon neugierig, wie es weitergeht? Dann schaltet wieder ein, wenn es heißt Kontext, Bernauer Stadtgespräche, der Podcast für Kunst und Kultur in Bernau. Denn das war's schon mit unserer 17. Folge. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Winfried Brenner und Franz Serschke über die Sanierung der Bundesschule und der dazugehörigen Lehrerhäuser. Schaltet wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Wie immer stellen wir euch die Links zur Folge auf unsere Podcast-Website auf www.best-bernau.de/podcast.html. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, wo auch immer ihr uns jetzt gerade hört. Und empfehlt uns weiter, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt. Natürlich freuen wir uns auch über 5-Sterne-Bewertungen. Klar! Wir sind für euch auch auf Facebook und Instagram als @BauhausDenkmalBernau unterwegs. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt neugierig. Diese Podcast-Folge wurde konzipiert, produziert und hergestellt von Anja Gutenberger für die Best Bernauer Stadtmarketing GmbH.